Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Freitag, dem 28. November. Schön, seid ihr dabei. Und darum geht es bei uns heute. Die Schweiz und ihre Mitschuld an globaler wirtschaftlicher und ökologischer Gewalt. Das steht im Zentrum des Mini-Festivals Against Neutrality in Bern. Wir sprechen mit unseren Live-Gästen genauer darüber. Außerdem, das Theaterstück Mülheim Absturz Ruhr geht der Leistungsgesellschaft auf den Grund.
Der Absturz in dem Stück bedeutet eben der Absturz meiner Familie von einer so unteren Mittelschicht in die Sozialhilfe.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen zuerst zu den Nachrichten des Tages. Kleine und mittlere Unternehmen sollen im Kanton Bern in Zukunft keine Kirchensteuer mehr zahlen müssen. Ursi Grimm.
Dazu hat der Berner Regierungsrat einen Bericht verfasst. Darin schlägt er vor, Unternehmen bis zu einer gewissen Gewinnsumme von der Kirchensteuer zu befreien. Diese Unternehmen sollen selbst entscheiden können, ob und welche Kirchen oder Religionsgemeinschaften sie unterstützen wollen. Die Kantonsregierung will gleichzeitig gewährleisten, dass die Landeskirchen ihre Aufgaben in den Bereichen Soziales, Bildung und Kultur weiterhin wahrnehmen können. Privatrechtlich organisierte Religionsgemeinschaften oder interreligiöse Organisationen will der Regierungsrat hingegen auch in Zukunft nicht unterstützen. Der Bericht geht zurück auf eine Motion aus dem Parlament. Diese verlangt eine freiwillige Kirchensteuer für juristische Personen. Der Bericht des Regierungsrats wird in der nächsten Frühlingssession des Kantonsparlaments besprochen.
Am Montag tritt die Mietinitiative in Kraft. Ab dann müssen Vermietende die Vormiete proaktiv offenlegen.
Über die Initiative abgestimmt wurde Ende September. Dass die neue Regelung so schnell in Kraft trete, entspreche dem Willen der Bevölkerung. Das berichtet die Tageszeitung Der Bund und bezieht sich auf Aussagen der Direktion für Inneres und Justiz. Die Pflicht gilt, wenn der Leerwohnungsbestand im Kanton oder in einzelnen Verwaltungskreisen bei höchstens 1,5% liegt. Stichtag ist jeweils am 1. Juni. Damals lag der Leerwohnungsstand bei 1,12%. Somit gilt die Regelung ab dem 1. Dezember auf dem ganzen Kantonsgebiet.
Im deutschen Gießen gründet sich am Wochenende die Jugendorganisation der AfD Generation Deutschland.
Die Stadt rechnet mit mehr als 50.000 GegendemonstrantInnen, 1 bis 2.000 AfD-KongressteilnehmerInnen und 5 bis 6.000 PolizistInnen. Es berichtet der Deutschlandfunk. Der Gründungskongress findet auf dem Gießener Messegelände statt. Dieses soll für GegendemonstrantInnen unzugänglich gemacht werden. Dazu will die Polizei Zufahrtswege abriegeln. Vom zuständigen Verwaltungsgericht steht die Entscheidung jedoch noch aus, ob so eine Maßnahme rechtsmäßig sei.
In Sri Lanka haben Erdrutsche und Überschwemmungen Dutzende Tote zur Folge.
Wie Al Jazeera berichtet, starben bei den Unwettern bisher 56 Menschen. Die Regierung in Sri Lanka hat Büros der Behörden und Schulen schließen lassen. Wie der Tamil Guardian schreibt, handelt es sich um die schlimmsten Überschwemmungen seit dem Sommer letzten Jahres. Die meisten Todesopfer gab es im Hochland in der Mitte der Insel. Die höchste Warnstufe gilt jedoch für die gesamte Insel.
Mindestens 128 Menschen starben beim Feuer in einem Wohnkomplex in Hongkong.
Das berichtet die BBC. Damit ist die Zahl mehr als doppelt so hoch wie noch gestern angenommen. Ein Großteil der Toten konnte noch nicht identifiziert werden. Neuen Erkenntnissen zufolge ist das Feuer in den unteren Stockwerken ausgebrochen und hat sich nach oben verbreitet. Die Ursache des Brandes ist noch immer ungeklärt.
Nach dem Angriff vom Mittwoch ist eine Nationalgardistin in Washington gestorben.
Das berichtet der Deutschlandfunk. Die Nationalgardistin sowie ein Nationalgardist sind am Mittwoch von einem Angreifer angeschossen worden. Der zweite Soldat befindet sich weiter in einem schlechten Zustand. Die beiden NationalgardistInnen waren nur wenige Häuserblöcke vom Weißen Haus entfernt angeschossen worden. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Mann aus Afghanistan, der 2021 in die USA eingereist war. US-Präsident Donald Trump plant nun eine Aussetzung der Migration aus von ihm als Drittweltländern bezeichneten Staaten. Aufenthaltstitel von Menschen aus 19 Staaten sollen überprüft werden. Dazu zählen etwa Afghanistan, der Iran, Libyen, Somalia, Kuba und Venezuela.
Das war die Nachrichtenübersicht mit der Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Grimm und Noah Piu. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. Das Wochenende beginnt mit schwachem Regen in der Nacht auf morgen. Am Samstagnachmittag ist es wechselhaft sonnig bei bis zu 7 Grad. Nach einer Nacht mit Temperaturen um den Gefrierpunkt wird es am Sonntag erneut bis zu 7 Grad mit bedecktem Himmel vormittags und schwachem Regen nachmittags. Bei bis zu 4 Grad wird der Montag trocken mit einigen sonnigen Abschnitten.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Schweiz trägt eine Mitschuld an globaler, wirtschaftlicher und ökologischer Gewalt. Das Wissen darüber und darüber, wie die Schweiz damit Wohlstand und Sicherheit anhäuft, ist vorhanden. Dennoch ist es im öffentlichen Bewusstsein wenig präsent. Weshalb das so ist und wie man das ändern kann, das versucht das Mini-Festival Against Neutrality zu erörtern. Eine transdisziplinäre Gruppe von kunstschaffenden Personen in der Forschung und Studierenden der Universitäten Bern präsentieren dabei ihre Forschungsarbeit zu Rohstoffhandel, Energieimperialismus und Naturschutz. Organisiert wird das Mini-Festival vom Public Anthro Lab der Universität Bern. Bei uns im Studio sind jetzt Rohit Jain vom Public Anthro Lab und Ansa Arimalala, Klangkünstler aus Madagaskar, der sich am Festival mit dem Naturschutz aus einer postkolonialen Perspektive nähert. Zuerst die Frage an Sie, Rohit Jain. Die Veranstaltung heißt Against Neutrality, also gegen Neutralität. Neutralität wird ja gemeinhin als Stärke und Vorteil angesehen. Was spricht denn also gegen Neutralität?
In der Schweiz ist Neutralität quasi eine heilige Kuh, ein Mythos, eine Religion. Wir sprechen fast lieber von Neutralisierung und nicht von Neutralität. Ich glaube, es ist nicht ein Zustand, sondern ein Prozess. Und die Schweiz hat Neutralität seit Jahrzehnten eingesetzt, um quasi ihre Verflechtungen in Kolonialismus, in anderen globalen Ungerechtigkeitssystemen, im Holocaust runterzuspielen und quasi daraus auch noch Vorteile zu beziehen.
Wir sprechen gleich noch über einzelne Programmpunkte, aber lassen Sie uns davor noch etwas über die Hintergründe sprechen. Ausgangslage des Mini-Festivals war ja die Feststellung, dass sich trotz dem Wissen um postkoloniale Machtverhältnisse wenig ändert. Und Sie haben das schon angesprochen, Sie sprechen von Neutralisierung, von einer politischen Kultur der Neutralisierung in der Schweiz. Wie sieht diese Kultur denn genau aus?
Ich erlebe das meistens so, wenn man die Schweiz kritisiert in Bezug auf Rohstoffhandel oder andere Ansätze wie globale Konservierung, Energie, Imperialismus, reagieren Leute dann sehr defensiv. Ne? Sie verteidigen sich, sie finden ja nein, aber es ist ja nicht so schlimm, man muss ja leben, die verdienen das, die anderen sind viel schlimmer. Das sind so Momente der Neutralisierung aus meiner Sicht. Statt einfach mal den Fakten in die Augen zu schauen, gibt es so etwas wie eine Identität, die sich dagegen wehrt. Und das ist, glaube ich, eine politische Kultur, die über spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg so auch erzählt wurde. Man hat die Geschichte auch umgeschrieben. Die kolonialen Verflechtungen sind nicht Teil weder von Schulbüchern noch der Unicurricula, des öffentlichen Diskurses. Erst seit 10 Jahren wird darüber gesprochen. Jüngst hat sogar die Bundesrätin bei einer Ausstellung im Landesmuseum darüber gesprochen, ja, die Schweiz war kolonial verflochten. Das sind ganz viele neue Dinge. Und das ist alles etwas, das die Vorstellung der Schweiz als Musterschülerin, die Schweiz als humanitäre neutrale Nation extrem angreift und die Leute wehren sich dann sehr schnell dagegen. Und gleichzeitig wissen ja eigentlich alle, dass dieser Reichtum nicht von irgendwo kommt.
Sie schreiben in dem Zusammenhang auch von einer postkolonialen Amnesie. Können Sie das noch ganz kurz erklären, was das heißt?
Genau, ich habe das versucht so anzudeuten, dass die Schweiz war noch um 1900 eine der wichtigsten, auch um 1950 eine der wichtigsten kolonialen Handelsnationen. Sie war auch in Wissenschaft, im Söldnertum involviert und man war auch stolz darauf. Es gab Völkerschauen hier, man wollte dabei sein. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als man merkte, ui, damit kommen auch Konsequenzen, auch mit dem Holocaust, ui, man muss Verantwortung übernehmen, hat sich die Schweiz dann zurückgezogen. Und diese Geschichte halt wirklich auch andersrum erzählt. Also man hat quasi so wie eine geistige Landesverteidigung, die wir kennen aus der Zwischenkriegszeit, weitergezogen. Bis heute. Andere Länder konnten das nicht so gut. Deutschland nicht, England nicht. Sie wurden sofort konfrontiert mit ihrer Gewaltgeschichte. Und die Schweiz hat das wie verzögert und das kommt erst jetzt langsam hoch und das tut vielen weh. Und gleichzeitig, das möchte ich vielleicht sagen, gibt es eine neue Generation oder ganz viele Leute, die etwas ändern wollen. Und für die, um einen Raum zu schaffen, um dieses Wissen auch zu aktivieren, dafür machen wir dieses Festival.
Ja, und was es genau zu sehen gibt und zu hören an diesem Festival, darüber sprechen wir gleich und wir nehmen uns einen der Programmpunkte etwas genauer vor, und zwar jenen von Ansa Arimalala. Arimalala ist als Künstler unter dem Namen Encoder Experiment unterwegs und hat uns einen Song mitgebracht, den wir davor hören. Es ist der Song La Nonana. La Nonana von Encoder Experiment hören wir da noch im Hintergrund. Encoder Experiment ist der Künstlername von Ansa Arimalala, der beteiligt ist am Mini-Festival Against Neutrality, unser Gesprächsthema heute. Ansa Arimalala ist live bei uns im Studio. Arimalala spricht Französisch, ich werde die Antworten dann übersetzen. Wollen Sie uns gleich noch etwas über das Stück, das wir im Hintergrund hören, erzählen?
Okay, la chanson en fait c'est un mix de 100 prises amada dans une fête qu'on appelle la Nounan, qui est une fête spéciale malgache, et avec une musique moderne, musique électronique bien sûr, qui est une démarche que j'ai travaillé pendant 2 ans en fait, d'utiliser les sons, les patterns, tout ce qui est de texture malgache mélangé avec la musique moderne et innovante pour une valorisation patrimoniale en fait de notre culture à travers la technologie, le numérique et tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est streaming et tout le reste en fait à travers ces chansons un peu fusion.
Der Song ist ein Mix aus Aufnahmen von einem Fest in Madagaskar, das sich Lanonana nennt, und moderner elektronischer Musik. In ihrer Arbeit am Festival nähern sie sich dem Thema Naturschutz aus einer postkolonialen Perspektive. Was hat denn Naturschutz mit Neokolonialismus zu tun?
Le plus grand souci de tout ce qui est protection de la nature actuelle dans le Global Sud, c'est le décalage entre la mentalité et la logique de tout ce qui est conservation du Nord et les réalités dans le Sud. Pour un pays comme Mada qui a toujours été à côté de la forêt, je veux dire que nous avons toujours eu de la forêt, on a des forêts endémiques, on a des espèces endémiques, on a toujours vécu en fait dans ce contexte où la forêt est fortement liée à la vie de la population, que l'on parle de vie quotidienne, de terre, que l'on parle de ressources, qu'on parle aussi de tradition. On a toujours ce lien qui est presque spirituel en fait de la population du sud et surtout chez nous à Mada avec la forêt. Et c'est là en fait qu'il y a le grand décalage entre la pensée nord, la pensée occidentale, la pensée du, et les réalités du sud, c'est que le nord pense toujours que la forêt, il y a, même vous l'avez dit, c'est juste la protection de la nature. Donc il y a l'humain qui est complètement mis à part de l'équation. Et on a des gros problèmes qui ont affecté beaucoup de populations, comme les recherches qu'on a fait à Massoual, et surtout à travers le livre de Eva Keller, qui est une anthropologue suisse, qui a écrit un livre sur le parc de Massoual, là-bas à Mada, qui s'intitule « Beyond the Lens of Conservation », où elle a dénoncé en fait des pratiques qui ont mis le parc de Massoual et à limiter la vie, en fait, la vie quotidienne des gens à travers la mise en place du périmètre du parc. On parle de déplacement de population, on parle même de déplacement de tombeaux, on parle de tout ce qui est la vie économique et sociale des gens qui ont été affectés par la mise en place du parc. Et ce parc-là, vous savez tous qu'il y a le mini-parc Massoual de Zurich, qui est à peu près aussi financé par la Suisse, qui entre aussi dans l'équation. Et c'est là, en fait, tout ce qui est, c'est là tout le problème, en fait, cette logique de conservation traditionnaliste qui ne marche pas avec les réalités du pays.
Je vais vite fait traduire pour les écouteurs et écoutrices. Ja, der Zusammenhang des Neokolonialismus mit dem Naturschutz ist eben genau dieses Verständnis von Naturschutz, das sehr geprägt ist vom globalen Norden und vom Westen, das die Menschen von der Natur ausklammert, während es im Süden und eben genau auf Madagaskar die Menschen sehr nahe und eng mit dem Wald zusammenleben und nicht ausgeklammert werden können. Zum Beispiel gibt es Fälle wie in Massoual, wo für Naturschutzprojekte ganze Gräber verschoben wurden und Gemeinschaften von ihrer Lebensgrundlage, dem Wald, entfernt wurden. Welche dekolonialen Ansätze für Natur- und Klimaschutz gäbe es denn Ihrer Meinung nach?
Bah, en tout cas, Keynes Neutrality, c'est déjà, en fait, fait partie de ces genres d'approches décoloniales. Mais sur terrain, on a plus d'initiatives communautaires qui s'érigent partout et qui réclament, en fait, la mise en place des aires protégées qui est plus des gestions communautaires que des parcs, en fait, et en plus de ça, les parcs sont juste pour les gens qui peuvent payer le parc, genre le tarif est étranger, mais pas malgache. Donc, pour nous, c'est un peu chaud, en fait, de voir ces parcs, mais les gestions communautaires à travers les aires protégées sont plus ouvertes aux gestions communautaires, aux gestions du peuple local. Du fait de cela, on a plus d'implication des populations autour de la forêt et qui vivent de la forêt et qui dépendent de la forêt. Là-bas, à Mada, on a plus de preuves que ça marche plus que qu'un système de parc où on met juste le périmètre et on attend les touristes.
Das Festival Against Neutrality ist auch schon Teil dieses postkolonialen Ansatzes. Aber dann gibt es auch Orte, wo gemeinschaftliche Praktiken gelebt werden, denn Wald zu bewirtschaften anstelle von Parks, bei denen nur Menschen, die dann auch dafür zahlen, hin können und wo auch wirklich die Menschen, die vom und mit dem Wald leben, den Wald mit bewirtschaften. Das also eine dekoloniale Praxis im Umgang mit dem Wald und dem Natur- und Klimaschutz. Sie bedienen sich in Ihrer Arbeit der Methode des Field Recordings. Können Sie uns sagen, was diese Methode so spannend macht, um komplexe Zusammenhänge greifbar zu machen?
Le son intervient plus, en fait, pour nous, le son intervient plus dans l'émotion et dans l'imaginaire de chacun. Par rapport à l'image qui peut être dictée, qui peut être scriptée, le son est plus honnête, le son est plus transparente. Donc c'est pour ça qu'on a choisi en fait le field recording pour que chacun puisse avoir la perception personnelle de ce qu'elle peut entendre. Quand on parle de field recording, on peut entendre des voix, on peut entendre le son de la forêt. Et c'est là en fait que ça devient transparent et ça devient, pour moi, le son est quelque chose de plus pur en fait par rapport à l'image que toute l'image qu'on projette sur les émissions documentaires, la BBC, Nat Geo, tout le reste. Tout ça c'est scripté. Mais le son est plus hasardeuse, plus random et plus honnête. Et surtout, c'est une texture que j'aime bien utiliser par rapport à ce qu'on peut faire. On peut faire des sons complètement incroyables, on peut faire des compositions, on peut faire tout en fait avec le son.
Der Klang ist ehrlicher, ist auch zufälliger, kreiert eigene Bilder im Kopf im Gegensatz zu den Bildern von vielleicht Filmbeiträgen oder Fernsehbeiträgen, die auch diesen kolonialen Blick schon in sich tragen. Kommen wir am Schluss wieder etwas zurück aufs Festival und da frage ich nochmal Sie, Reutschein, wir haben jetzt einen Programmpunkt etwas genauer angeschaut. Was erwartet die BesucherInnen des Against Neutrality denn sonst noch?
Ja, wir haben eben Ansari Malala und Alexandra Baumgartner sowie Ramim Salam und Mia Manaila und Mara Businger eingeladen, ihre Research Archives zu teilen. Das wird eine Installation sein. Man kommt wieder rein, man sieht verschiedene Filminstallationen, zum Beispiel von Ramim Salam, wo er mit Ansätzen der Forensic Architecture zeigt, wie die Schweiz Gold aus Eritrea importiert und in diesem rechtlichen System immer unbeschadet bleibt. Das ist ein Thema. Also die Schweiz ist eine der größten, die größte Goldimportnation. Also 40-70% des Rohgoldes wird in der Schweiz raffiniert und quasi auch die Geschichte davon wird neutralisiert. Das möchten wir zeigen. Der zweite, das wird heute Abend sein, da wird auch eine Performance sein von ANSA. Und am Samstag geht es mehr um Energieimperialismus. Es wird einen Workshop geben zur Rolle von Energie im Kontext von Gaza, Palästina, im Kontext des Genozid. Da kann man sich noch anmelden. Und am Abend ein Screening, wo auch Schweizer Firmen wie Glencore und so nochmal klarer gezeigt werden. Ein Riesenthema beim Festival ist eigentlich auch die Frage des Widerstands. Welche Formen von Widerstand gibt es? Ansa hat das angesprochen. Wir versuchen das sichtbar zu machen in verschiedenen Filmen. Und am letzten Tag geht es eben um das Thema globale Konservierung und auch um die Art des transnationalen Zusammenarbeitens. Wie kann man solidarisch transnational zusammenarbeiten?
Und das Mini-Festival, muss man vielleicht auch noch sagen, findet in der Kunsthalle Bern statt.
Und im Grand Palais.
Genau, und im Grand Palais. Ja, vielen Dank für Ihren Besuch. Merci de votre visite.
Vielen Dank dir, Noah.
Radio Info. Kultur.
Weiter geht's mit einer Stimme, die euch vielleicht vertraut ist, liebe HörerInnen. Dennis Schwabenland war nämlich letztes Jahr noch Teil unserer Redaktion. Mülheim-Absturz Ruhr heißt sein neues Stück, das heute Abend im Schlachthaustheater Premiere feiert. Im Stück geht es um den sozialen Abstieg einer Mittelstandsfamilie und darum, wie die Leistungsgesellschaft vom Fehler im System ablenkt. Ussi Grimm hat den Schauspieler und Autor Dennis Schwabenland bei der Hauptprobe getroffen.
Ich heiße Dennis Schwabenland und ich bin Schauspieler und Autor von dem Stück Mülheim-Absturzruhe. Mülheim-Absturzruhe ist ein autobiografisches Stück. Ich stehe auf der Bühne, halte einen Monolog, es ist ein Solo, ich stehe alleine dort, aber ich bin nicht alleine. Ich habe an meiner Seite noch Christine Hassler, die ist Musikerin. Auf der Bühne sieht man ganz viele Stühle vor allen Dingen, Campingstühle, die spielen eine große Rolle für das Stück. Die sind am Anfang noch schön ordentlich aufgebaut und die nehmen dann mehr und mehr das innere Chaos an, das ich in mir habe.
1000 Quadratmeter.
Als ich 16 war, wurde mein Vater entlassen bei einem Großkonzern in Deutschland, eine Supermarktkette.
Mit Mitte 40 rausgeschmissen wurdest und dann nicht mehr auf die Beine gefunden hast. Das war scheiße für uns. Das war scheiße. Und auch, dass man in eine Welt geworfen wird, die einem fremd ist und in der man erstmal nach 20 Jahren eingespieltem Trott neue Menschen kennenlernen muss.
Der Absturz in dem Stück bedeutet eben der Absturz meiner Familie von einer so unteren Mittelschicht in die Sozialhilfe. Uns hat es ziemlich dann hart getroffen. Also meine Eltern haben nicht mehr auf die Beine gefunden. In Deutschland hieß das damals Hartz IV, wenig Geld, Kredite, die wir dann aufnehmen mussten, Isolation von Freunden.
Wenn du nicht gelernt hättest, Traurigkeit mit Scham zu übermalen, dann würdest du jetzt einfach weinen. Aber da ist nichts. Außer Stille. Und die ist laut. Und die muss übertönt werden. Mit Schnaps. Mit einem lauten Fernseher. Also eigentlich drei Fernseher.
Man hat sich geschämt, man hat die Fehler eher bei sich selber gesucht. Das ist typisch für diese Mechanismen, die funktionieren in so einer Leistungsgesellschaft, in der wir leben. Und eben anstatt irgendwie das klar benennen zu können, und es ist ein Systemfehler.
Und dann ist Mitte der 90er und Krise in Deutschland und die Arbeitslosigkeit ist auf einem Allzeithoch. Und die Deutschen, die haben nicht mehr so viel Kaufkraft wie vorher. Und da ist Druck um die Vorherrschaft der Supermärkte. Und Konkurrenz mit Edeka und Rewe und Aldi und Lidl, die werden jetzt richtig groß.
Das Problem, wenn man in so einem System drinsteckt, ist es halt sehr schwierig, überhaupt da raustreten zu können. Ich habe das selber dann gemacht. Ich habe Mülheim an der Ruhr, wo ich aufgewachsen bin, habe ich verlassen, um Theater zu studieren. Und ich konnte dann irgendwann dann von außen draufblicken. Aber meine Eltern konnten das eigentlich nicht. Eigentlich hätte man das als Systemfehler erkennen können, aber meine Eltern haben, glaube ich, alles Erdenkliche getan, um halt irgendwie in dieser Situation zurechtzufinden und konnten gar nicht diese Reflexion aufbringen.
Für die Firma heißt das jetzt, jemand anderen einstellen. Für die Firma heißt das jetzt, dass immer das Billigste eingekauft wird. Für die Firma heißt das jetzt, dass man da jetzt einen jüngeren Mitarbeiter sitzen hat, der billig eingekauft wurde. Für die Firma heißt das jetzt mehr Gewinn. Und wenn nicht, dann geht man halt in den Osten. Oder sourced out. Oder wirft ab. Oder strukturiert nochmals um.
Was wir gemeinsam als Familie herausgefunden haben, ist, dass es eigentlich uns gut tut, dass wir darüber sprechen. Und es sind zwar sehr kleine Schritte, aber ich finde irgendwo, dass wir da jetzt die Möglichkeit haben, halt das auch mit ein bisschen Distanz darüber zu sprechen und halt auch dann wirklich zu sagen, hey, es ist irgendwie gar nicht unser Fehler gewesen, sondern wir versuchen eher diesen Firmenchef, dem man ja immer einen Podest gebaut hat, als Leistungsmensch von diesem Sockel runterzureißen, und wir erarbeiten uns jetzt langsam so diese Position, dass wir uns da selber hinstellen. So.
Alle Infos zum Theaterstück Mülheim Absturz Ruhr gibt's auf der Webseite schlachthaus.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende angelangt der Rabe-Infosendung vom Freitag, 28. November. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info hat Ursi Grimm und für euch am Mikrofon ist der Noah Biel gewesen. Merci fürs Zuhören, habt ein schönes Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.